Ich bin.
René Svette.
Ich war.
Fußballtormann bis zum Jänner.
Ich werde.
Noch viel, viel Freude mit meinem restlichen Leben haben.
Ich will.
Meine Visionen, die ich habe, verwirklichen.
Ich glaube.
Ich glaube an mich selbst.
Das ist gut.
René Svette, herzlich willkommen in der Zweierkette. Schön, dass du da bist.
Ja, grüß euch. Vielen Hallo Dank René. Für die Einladung.
René, ehemaliger Bundesliga-Tormann. Wie geht's dir mit dem ehemalig?
Mit 32.
Ja, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr, sehr gut. Ich war jetzt am Samstag auch im Stadion, bin dort sehr, sehr, sehr schön verabschiedet worden, aber ich habe auch festgestellt, ich nicht für keine Götterwelt würde ich wieder jetzt am Fußballplatz stehen wollen. Ich habe das genossen von der Tribüne wirklich aus. Aber dieses Gefühl oder dieser Drang, wieder am Platz zu stehen, das war eigentlich gar nicht mehr gegeben. Und somit ja, bestärkt mich das eigentlich in der Entscheidung, die ich getroffen habe.
Aber wenn du dich jetzt so gut fühlst, wenn das alles für dich irgendwie eine Qual war zuletzt, wie ist es dir da im Herbst ergangen, als du im Tor des TSV Hartberg gestanden bist?
Ja, ich würde es jetzt nicht als Qual bezeichnen, aber es war ganz einfach, dass ich so dieses tief in meinem Inneren gespürt habe, dass dieses Profifußballersein nicht mehr das ist, was ich machen will. Und ja, im Endeffekt ist es ja mein Leben und da gibt es die Entscheidung zu treffen, die ich für richtig halte. Und das war ja keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist, sondern diese Entscheidung, die ist ja über einen längeren Zeitraum gereift. Also das engste Umfeld war es das, dass das schon Monate bis ein bisschen über ein Jahr hingeht, diese Gedanken, dass es auch in die Richtung geht, dass man was entwickeln will, Ideen einbringen will. Und das ist halt als Fußballprofi eigentlich ein bisschen schwierig.
Aber das heißt, nicht mehr Fußballprofi sein wollte, weil das Profitum an sich dir nicht mehr gefallen hat oder weil es andere Dinge gibt, eben, die du lieber machen möchtest?
Es ist, glaube ich, ein Mix aus beiden. Es ist das Profi-Fußballer-Sein, das ist, ich glaube, allein mit sehr viel Privilegien, aber mit unheimlich viel Verzicht, dass die Öffentlichkeit nicht wirklich so wahrnimmt. Ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung ist, ja, du gehst halt ein bisschen Fußball spielen, dann hast du am Wochenende Match und verdienst ein ordentliches Gehalt und alles ist toll, aber so ist es nicht. Es ist viel, viel, viel Verzicht. Das war einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt einfach wieder das im Leben machen, was ich will und nicht immer im Hintergedanken den Fußball haben. Das war so einer der größten Punkte eigentlich, wo ich sage, ja, es reicht.
Worauf hast du verzichtet?
Ja, es ist, bestes Beispiel wäre jetzt gewesen, zum Beispiel, die Saison war, glaube ich, Ende November aus, das Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, und wir haben unter Anführungszeichen 4 Wochen frei gehabt. Und von den 4 Wochen frei war eigentlich genau 1 Woche frei, weil nach der ersten Woche hat das Heimprogramm wieder begonnen. Dann bist du im Urlaub und willst halt einmal vielleicht nichts tun oder willst halt dann auch mit der Freundin, mit Freunden länger zusammensitzen und willst nicht überlegen, na, was ist ich jetzt, wie darf ich vielleicht halt ein Glas Wein trinken. Das sind so Dinge, die ich als freiheitsliebender Mensch einfach für mich selbst wieder entscheiden wollte und nicht irgendwas anderem unterordnen.
Kann ich dir was anbieten? Was? Bier, Wein, willst du
ja, ich bleib bei meinem Vitaminwasser noch und vielleicht ergibt sich dann was.
Aber war es wirklich jetzt eine Befreiung, wenn wir schon bei dem Wort sind?
Ja, definitiv. Also ich habe das, nachdem ich das dem Erich Kohrherr und in Markus Schopp gesagt habe, dass es einfach vorbei ist, habe ich wirklich gemerkt, wie auch ja, diese gefühlten Steine vom Rücken runterfallen. Das war dann wirklich eine Erleichterung. Vor allem auch wieder quasi so sehr, unter Anführungszeichen, sein Leben selbst bestimmen zu können. Das ist, sie hat es jetzt ein bisschen ganz schlecht dargestellt, aber im Fußball, wie gesagt, es dreht sich alles um Training, Match, Regeneration und dann geht das ganze Rad wieder von vorn los und es bleibt halt relativ wenig Kapazität für Sachen, die vielleicht auch wichtig sind.
Aber ich will dir jetzt die Illusion nicht nehmen, aber in anderen Jobs ist es auch nicht anders.
Definitiv und die Illusion, die habe ich auch nicht, dass es da nicht anders wird und vielleicht werden auch Jobs unter Anführungszeichen anstrengender als das Fußball sein, aber mir geht es da vor allem um das, dass ich sage, ich möchte was machen, was mich wirklich von innen heraus erfüllt. Und da geht es dann eben darum, was ich vorher gesagt habe, dass es dann Dinge die oder Vorstellungen, die ich habe, dass ich die einfach wo einbringen kann, Dinge weiterentwickeln kann, was aufbauen kann und ja, mein Wissen und meine ganze Energie da reinstecken.
Aber das klingt jetzt alles sehr, sehr abstrakt. Hast du einen konkreten Job in Aussicht? Hast du eine konkrete Idee, wo du sagst, das möchte ich umsetzen?
Definitiv und ich glaube, es ist ja schon aus den letzten Wochen herausgegangen, dass es zum Beispiel, wenn man das Hardback Management Role und da geht es dann eben darum, wo ich sage, und das habe ich ja mit Erich Kohrherr schon oft besprochen in den letzten Jahren, dass es ganz einfach Stellen gibt, glaube ich, wo der DSV Hardback seine nächsten Schritte machen muss oder sollte, damit die Etablierung einfach in der Bundesliga vorangetrieben werden kann. Und das ist sowas, wo ich sage, okay, da meine Expertise einbringen oder meine Erfahrung oder wie auch immer meine Persönlichkeit und da wirklich was ja, entstehen zu lassen oder was zum Wachsen zu bringen.
Wie konkret ist das schon?
Ja, also es ist jetzt noch nicht Vollzug zu vermelden, aber wir sind natürlich in Gesprächen. Es wird dann nächste Woche ja mal ein richtig, sagen wir, ein großes Gespräch geben mit der Präsidentin, mit dem Schoppi und mit dem Erich. Und da wird dann ja mal alles konkret abgesteckt, glaube ich. Und dann sollte das auch nicht mehr so lange dauern, bis man sich dann auf irgendwas einigt.
Also geht es denn in die Rolle Sportdirektor hinein?
Ja, es ist schwierig zu definieren. Wir haben jetzt in Hartberg mit Markus Schopp eben Gott sei Dank wieder einen Leitwolf zurück, sage ich mal, der eben auch, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die genaue Aufgabenverteilung ist, er ist ja, glaube ich, nicht nur Trainer, sondern da gilt es dann eben auch, da eben, ja, Bereiche zu finden, wo der Verein, glaube ich, noch Verbesserungspotenziale hat. Das muss man aber, glaube ich, gemeinsam mal herausarbeiten. Da hilft es jetzt nichts, wenn ich sage, ich will das sein oder ich will das sein. Und mir geht es ja gar nicht um die Stellenbeschreibung, sondern es geht dann eher mehr ums Aufgabengebiet, glaube ich.
Aber es klingt jetzt ein bisschen so, als würden Sie in Hartberg einen Job für den Ex-Kapitän suchen.
Findest
du? Ja.
Klingt das so?
Schon.
Na, das war, was mir sehr wichtig war, das habe ich auch den Verantwortlichen gesagt, es geht jetzt mir nicht persönlich darum, dass wir sagen, ja, okay, du warst jetzt 6 Jahre da und wir wollen jetzt unbedingt für dich was finden, sondern ich habe gesagt, das soll sie für mich persönlich auszahlen, für den Verein und für die ganzen Beteiligten. Es soll jetzt nicht, weiß ich nicht, die Kantine will ich nicht übernehmen. Das wird für mich wenig Sinn ergeben und ja, in die Richtung soll es dann eher gehen.
Aber findest du, weil wenn man den Staff anderer Bundesliga-Vereine anschaut im Vergleich mit Hartberg, dann glaube ich, gibt es in Hartberg schon noch Positionen,
ja,
die frei sind,
ja, ohne dass man welche schaffen muss. Ja, aber es schaut jetzt noch nicht so konkret aus, das meine ich damit, also auf das Aufgabengebiet.
Ja, konkret, ja, ganz konkret ist es noch nicht, da hast du vollkommen recht, aber ich glaube, wie die Sissi richtig sagt, in Hartberg, man muss halt natürlich auch immer sehen, welche finanziellen Mittel sind. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwo gehört, Rapid hat, weiß ich nicht, 18 Angestellte und Hartberg 1,5. Und ich glaube, dass es da schon halt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten trotzdem Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, das Trainerteam und der Staff ist schon sehr gut aufgestellt, auch sehr breit aufgestellt. Aber in den Bereichen, ich sage mal drumherum, und da zählt für mich eigentlich alles eine. Da ist ja Nachwuchs, den Erich unterstützen, Zulieferer sein von Informationen und das auch eben durch meine Erfahrung vielleicht ein bisschen ja, spürbarer machen für die Verantwortlichen. Dass es da einfach ja noch einiges zum Tun gibt.
Aber jetzt könnte ich sagen, dann bist du wieder in Hartberg. Und es geht eigentlich wieder darum, auf das Spiel hinzuarbeiten, auf die Saison hinzuarbeiten. Es ist ja dann wieder irgendwie derselbe Kreislauf, oder?
Ja, das würde ich eben nicht so sehen, weil ich glaube, dass es da ganz einfach bei mir um was ganz was anderes geht, wie als Spieler. Als Spieler geht es einfach darum, Punkt 17 Uhr, Samstag, maximale Leistungsperformance. Und das ist dann in diesem Managementbereich, glaube ich, doch ein anderes, weil du siehst, du hast nicht dieses Muss, dass du am Platz stehst, dass du dort performst, sondern du hast halt ganz konträre Aufgabengebiete wie als Spieler, glaube ich. Und das ist das, wo ich sage, da merke ich ja in mir, dass ich dieses Tun auch gerne mit sehr, sehr viel Arbeit machen würde und da meine Energie reinstecken würde.
Aber wenn du sagst, dass ihr euch schon länger darüber unterhalten habt, glaubst du auch, dass sie geahnt haben, dass dieser Moment bald kommen würde oder waren sie jetzt komplett überrascht, wie du mit deinem Karriereende gekommen bist?
Naja, also der Erich und der Schoppi waren schon sehr überrascht. Die haben das nicht gewusst, dass länger Gespräche schon geführt werden. Das ist ein längerer Zeitraum, bezieht sich eben, seitdem ich das bekannt gegeben habe. Mit der Brigitte habe ich schon, weil sie eine sehr enge Vertraute von mir war bzw. ist, schon auch hin und wieder drüber gesprochen, auch bezüglich Dinge, die ich sehe, wo sich ein bisschen, ja, die Weiterentwicklung staut. Aber also der Erich und der Markus Schopp, die waren schon sehr überrascht.
Wenn du jetzt gesagt hast, du hast dich schon länger mit dem Gedanken gespielt, wann hast du für dich wirklich die Entscheidung getroffen, es ist genug, jetzt fahre ich nach Hartberg und rede mit den Verantwortlichen?
Ja, das war dann, also die endgültige Entscheidung war dann eigentlich relativ schnell in meinen Kopf getroffen, aber zwar schnell, aber zu einem späten Zeitpunkt. Das war dann eben dieses, was ich vorher geschildert habe, mit Vorbereitung, 4 Wochen frei, aber eigentlich war es 9 Wochen frei. Dann sind einige Dinge zusammengekommen. Dann hat meine Freundin Geburtstag gefeiert und jetzt nicht, weil ich unbedingt fortgehen wollte, aber dann ist man auch beim Essen und wieder überlegen, was isst du, weil bald ist Training und es war dann eine wirklich gemütliche Runde, eine ganz entspannte. Dann ist schon 10 geworden und dann wieder auf die Uhr schon, naja, jetzt eigentlich solltest du heimgehen. Und die anderen haben, aber es war eine richtig ausgelassene Stimmung, sage ich mal, eine angenehme Stimmung, wo ich sage, okay, am liebsten war ich dort gesessen bis 2 in der Früh. Und das waren dann immer mehr Punkte, wo ich dann gesagt habe, ja, das reicht.
Und das zu einem Moment, wo eigentlich Markus Schopp zurückgekommen ist, ja. Also ein Trainer, mit dem sich sehr viel verbindet oder wo eine enge Verbindung da ist.
Ja, das war eigentlich so der letzte Funken in mir, der gesagt hat, willst du es nicht nochmal überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war da der einzige Grund gewesen, aber ich wollte es dann nicht von einer Person abhängig machen, ob ich jetzt weiterspiele oder nicht. Weil das sollte eine Entscheidung sein, die ich für mich treffe und für niemand anderen. Und ja, wenn es eine Person gegeben hätte, für die ich weitergespielt hätte, dann wäre es er gewesen.
Aber hat er dir diese Frage gestellt, willst du nicht noch weitermachen? Oder hat er gewusst, wenn du mit dieser Entscheidung herkommst, dann sitzt er?
Nein, also er hat das zu keinem Zeitpunkt irgendwie versucht, mich da zu überreden, weiterzumachen. Ich glaube, wir haben eine sehr vertrauensvolle Basis schon die ganze Zeit miteinander gehabt und es war ihm auch klar. Und er hat, glaube ich, immer auch diese Klarheit an mir geschätzt, was ich genauso an ihm schätze, dieses Straighte einfach. Und da hat es aber keine Versuche gegeben, dass er mir gesagt hat, René, was schaut's aus, überlegst du das, sondern es ist für ihn in Ordnung. Er hat mich ja brutal unterstützt in der Phase, hat mir einige Tipps mitgeben können und ja, also ich war jetzt auch von seiner Reaktion dann im Endeffekt nicht überrascht, dass er das überhaupt nicht probiert hat.
Wie hast du es den Kollegen beigebracht, gesagt?
Ja, das war ein bisschen eine schwierige Situation, weil, also ich habe es ja schon, ich glaube, es war der 29. Dezember, habe ich es schon im Erich und im Shopping gesagt und die wollten das halt noch ein bisschen unter Verschluss halten. Und natürlich sind dann immer die Fragen gekommen, ja, wo bist du? Und ja, im Endeffekt war ich dann unter Anführungszeichen 3 Wochen krank und dann ist es halt offiziell geworden. Aber das war einfach ein Ding, das mich belastet, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst das ja selber, ich habe viele enge Freunde in Hartberg und wenn du denen dann quasi ein bisschen ins Gesicht legen musst, ist das auch nicht das Tollste, aber ich glaube, es war halt einfach diese Loyalität dem Verein gegenüber, dass man das dann ja ruhig hält, dass sie ihre Entscheidungen treffen können und ja, das ein bisschen rauszögert.
Was emotional?
Ja, definitiv. Also ich meine, der Erich ist jetzt nicht die Emotion in Person, aber auch wie ich mit dem Shoppi telefoniert habe, da sind schon einige Tränen geflossen und auch mit dem Heili oder mit dem Keinzi oder mit dem Tazo, also das war schon emotional, aber das war trotzdem auch wieder eine Befreiung, muss ich für mich ehrlich sagen, sicher, weil mich verbindet mit den, ja, meine erfolgreichste sportliche Zeit. Und ja, es war emotional.
Haben alle Verständnis dafür gehabt, für diesen Schritt? Oder gab es auch Mitspieler, die gesagt haben, bist wahnsinnig, das kannst du nicht machen?
Also wirklich jeder Einzelne, mit dem ich geredet habe, hat mir maximales Verständnis entgegengebracht. Also sogar diese Entscheidung, ja, verstanden, sage ich mal, weil ich glaube, das merken ja andere Spieler auch, weil ich habe das schon mal gesagt, die letzten 1-2 Jahre war für mich fast wichtiger, wie ich spiele, was ich im Verein tut und wie ich meine Mitspieler irgendwie unterstützen kann. Und die haben das aber auch schon gemerkt, dass ich eben, dass dieser Fokus nicht mehr nur ganz mehr auf dieses, ja, Tormann sein, Fußballer sein, sondern dass der Blick ein bisschen, ja, der Fokus sich ein bisschen geweitet hat, sage ich mal. Und die haben da wirklich sehr viel Verständnis auch dafür gehabt und sehr bedankt und ja, vielleicht haben manche anders gedacht und haben es mir noch nicht gesagt.
Du hast auch gesagt, dein Körper hat sich gemeldet, inwiefern?
Ja, ich habe das einfach gemerkt, dass ich immer wieder so in ein paar Monatsabständen so Phasen gehabt habe, wo ich so kränklich war. Aber das war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich war jetzt 2 Wochen und habe nur im Bett liegen können. Sondern es war einfach dieses, ja, einfach ermüdet, glaube ich. Und ich glaube, dass ich, ja, der Körper sendet uns einfach Signale, wenn es dann auch für gewisse Sachen reicht. Und das habe ich dann auch, das ist dann auch in meine Entscheidung mit einem geflossen, dass ich merke, okay, die ganze Belastung ist vielleicht schon zu viel. Das war jetzt lang genug und jetzt geben wir dem Körper auch ein bisschen Ruhe.
Also war kein einziger dabei, wo du das Gefühl gehabt hast, der könnte dir jetzt vorwerfen, René, du lässt uns im Abstiegskampf im Stich?
Wirklich, also das kann ich aus tiefstem Herzen sagen. Also ich wüsste nicht, wer so gedacht hat oder der es mal bezüglich dessen mal gesagt hätte.
Hast du irgendwann einmal in einer Sekunde so gedacht?
Ja, schon, definitiv, weil ja, ich Hartberg eigentlich meine Bundesliga-Karriere zum Verdanken habe. Da ist es dann schon, dass man abwägt, du kannst das jetzt nicht im Stich lassen, aber ich bin halt auch der Typ, so dieses halbe Weiterwursteln, das bringe ich dann auch nicht um, weil entweder mache ich was gescheit oder gar nicht. Und ja, es ist im Endeffekt, das mag es jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch anhören, aber es ist mein Leben und das wollte ich entscheiden und ja, und für mich war das die richtige Entscheidung.
Und jetzt hast du diese Visionen für den TSV Hartberg. Wie schauen die aus?
Ja, für Hartberg hätte ich einige Visionen, aber nicht nur für den TSV Hartberg. Aber ich glaube, in Hartberg ist es kein Thema. Ich meine, ich werde jetzt kein neues Stadion hinstellen können. Das wird
was sich, aber jetzt dann bald einmal dringend notwendig ist.
Ich glaube, was definitiv notwendig ist, auch, vor allem auch, wenn man eben als Verein weiter wachsen will. Das ist unumgänglich und dieses Stadion hat seinen eigenen Charme. Ich habe es beide oft genug, glaube ich, tut, aber es ist ganz einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, da gilt es dann einfach auch, mit den eben vorhandenen Mitteln die bestmöglichste Leistung oder Weiterentwicklung zu schaffen. Und das ist ein Riesenpunkt. Und ich glaube, dass im Verein auch noch einiges so Zusammenspiel, Akademie mit den Profis, und dass es da der Informationsfluss vielleicht auch an gewissen Stellen ein bisschen verbessert gehört. Das sind so Dinge, die man jetzt schon vor, oder wo ich mir denke, okay, das könnte man angehen.
Aber das Stadion, wenn das nicht renoviert und ausgebaut, was wahrscheinlich unmöglich ist, irgendwie dort auf diesem Platz, zumindest gibt es immer wieder Probleme mit den Anrainern, beziehungsweise ein neues gebaut wird, na, dann gibt es keine Lizenz und dann gibt es auch keinen Profifußball in Hartberg. Jetzt hast du große Visionen, würdest dich gerne einbringen, aber in Wahrheit hängt doch alles davon ab.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die Lizenzierung im Moment genau konkret ausschaut, wie lange es noch mit dem Stadion weitergeht. Weil am Anfang,
bis 2025, glaube ich, sind mobile Tribünen noch erlaubt.
Okay, ne? Weil am Anfang hat es überhaupt noch geheißen, 2 Saisonen, glaube ich, wie wir aufgestiegen sind. Aber gut, es zeigt ja nur, natürlich sind da meine Visionen dann vielleicht einmal zweitrangig, aber es geht einfach darum, glaube ich, in diesen Bereichen, wo Verbesserung einfach hergehört, und das ist bezüglich Stadion der Fall, dass man da einfach dann sagt, okay, vielleicht können wir es irgendwie, ich meine, wir werden jetzt kein Stadion wie der LASK hinstellen können, aber vielleicht findest du Mittelwege, wie du wirklich ein modernes, für Hartberg passendes, kleines Fußballstadion auf die Beine stellst. Und da, glaube ich, kann ich schon ein bisschen meinen Teil dazu beitragen. Ich glaube auch, wenn man mich sieht und identifiziert man sich mir auch mit Hartberg, dass das dann vielleicht auch eine Wirkung hat. Und da gibt es dann aber mehrere Punkte, die einfach, glaube ich, dafür sprechen, dass auch diese Visionen, die ich habe, dann vielleicht in weiterer Folge mal Realität werden.
Die Dinge, die du jetzt in Hartberg verbessern willst, sind das genau die Dinge, die dich in den vergangenen Jahren als Spieler, als Kapitän der Mannschaft auch geärgert haben, frustriert haben?
Ja, es hat schon Dinge gegeben, die ich dann auch offen und ehrlich angesprochen habe. Also natürlich unter 4 Augen mit Erich, aber mir ist klar, dass es die finanziellen Mittel nicht immer zulassen haben. Aber es gibt Dinge, glaube ich, die auch ohne die großen finanziellen Mittel ja, relativ einfach verbessert werden hätten können.
Zum Beispiel?
Ja, das sind dann schon sehr interne. Ich bin ja trotzdem, ja, ich weiß, wir sind jetzt in einem Ambiente voller Entspannung, aber
du wirkst jetzt gerade nicht so entspannt.
Ja, im Moment nicht, bei der Frage, nein, aber das lassen wir dann noch. Aber,
nein, aber sind das Kleinigkeiten, sind das Dinge, die den Trainingsablauf betreffen,
ja, zum Beispiel,
oder sind das auch große Themen?
Ja, sowohl als auch, aber es ist eine Kleinigkeit, wäre zum Beispiel die Qualität der Rasenplätze, würde mir jetzt einfallen. Wie gesagt, da gilt es dann einfach, einen Austausch zu finden und Lösungen, wo man sagt, okay, man kriegt auch die Trainingsplätze auf eine Qualität, dass man ein gutes, qualitatives Training machen kann. Und nicht, dass es dann nach 2-3 Wochen ja fast unmöglich ist, einen flachen Pass zu spielen. Mir ist klar, da hat der TSV Hartberg nicht wirklich das Ruder in der Hand, weil das Gemeindeplätze sind. Aber ich bin der Meinung, man kann für so ziemlich alles Lösungen finden. Und vielleicht ist es dann, wenn es sich nicht bessert, muss man vielleicht ausweichen in die Umgebung, wo es bessere Möglichkeiten gibt. Weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo es einfach um Weiterentwicklung geht. Und das gehört dann einfach, ja, angegangen.
Also vom Goal zum Greenkeeper.
Ja, nicht ganz, aber ich würde den Greenkeepern meine Unterstützung voll und ganz zugeben.
Du warst sozusagen das Gesicht irgendwie von Hartberg in den letzten Jahren. Welchen Platz hat Hartberg in deinem Herzen?
Ja, ich glaube, das habe ich vorher gesagt. Also ohne Hartberg hätte ich diesen Weg gar nicht gehen können. Sie haben mich damals nach Grödig, wie ein halbes Jahr vereinslos war, es war zwar nur in der Regionalliga, aber trotzdem haben sie mich aus dem quasi Nichts wieder geholt, eine Chance gegeben, eine Perspektive gegeben. Und ja, ich glaube, wenn uns wer das gesagt hätte vor 8 Jahren, dass Hartberg in der Bundesliga 5 Jahre schon spielt, dann hätten wir alle gesagt, ja, passt schon.
Ja, genau, mit welcher Vision bist du damals zu Hartberg gegangen?
Ganz ehrlich, ich war
als Arbeitsloser damals, oder?
Ja, genau. Ich war froh, dass ich wieder einen geregelten Tagesablauf gehabt habe. Aber
siehst du, damals hast du das geschätzt,
was ja,
du jetzt als enges Korsett gesehen, genau, hast.
Undankbarer Mensch, ich. Nein, also ich muss ehrlich sagen, meine Beweggründe waren, Hartberg war ja 1,5 Jahr zu dem Zeitpunkt in der Regionalliga. Und ich bin damit hingegangen mit der Vorstellung, dass wir den Aufstieg schaffen in die 2. Liga. Dann schauen wir, dass wir uns halt ein paar Jahre in der 2. Liga halten und vielleicht kann ich mit guten Leistungen nochmal irgendwie in die Bundesliga kommen. Aber bis das Leben so schön will, ist.
Bist?
Ja, genau, aber dann war es halt wieder ganz anders im positiven Sinne. Wir sind durchmarschiert und ja, sind jetzt das fünfte Jahr in der Bundesliga.
Wir.
Das wird sich auch nicht ändern. Der TSV Hartberg wird immer wir. Ich und der TSV Hartberg wird immer wir sein. Das ist ganz einfach so. Ich glaube, weil diese gemeinsamen Momente einfach verbinden. Das ist ja jetzt nicht nur im Fußball so, sondern überall, wenn du viele schöne gemeinsame Erfolge, Momente hast, das wird dir einfach ja, wahrscheinlich das Leben lang verbinden.
Wir und die große Mama Brigitte Annerl. Du hast vorher gesagt, dass ihr ziemlich eng seid. War das von Anfang an so?
Ja, vielleicht kommt es daher, dass wir beide Wiener sind und aus der Großstadt kommen und ich sympathisch deswegen war. Aber na, ich glaube, wir kennen alle die Brigitte. Sie ist eine absolute Macherin. Also was sie angreift, jetzt nicht im Fußball, ich glaube, ich weiß gar nicht, die Firma ist, glaube ich, weltweit tätig, was ich da so mitkriege. Das ist ganz einfach eine Person, der kannst du alles glauben, was sie dir sagt. Sie hat eine unglaubliche Handschlagqualität da. Loyal und sie war, ja, man kann es schon sagen, so die Ersatzmama für den Verein, glaube ich, oder für die Spieler.
Was hast du von ihr gelernt in den vergangenen Jahren?
Eins war definitiv, sie ist das, was ich vorher gesagt habe, wenn es Probleme gibt. Probleme sind da, um gelöst zu werden und es gibt Lösungen. Nur man muss sich halt damit auseinandersetzen und einfach diese Positivität, die sie an den Tag legt, weil sie ist ja teilweise dann nach Spielen, wo wir verloren haben, ist sie trotzdem im VIP herumgerannt mit einem Dauergrinser und guter Laune. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, was ich dann zum Ende meiner Karriere hin gelernt habe. Das mögen jetzt vielleicht viele nicht verstehen, aber es ist und bleibt trotzdem nur Fußball. Es ist nicht unser Leben. Es ist ein super Hobby und wahrscheinlich von vielen die größte Leidenschaft, aber es ist und bleibt Fußball. Und ja, das habe ich von ihr am meisten mitgenommen.
Sie war mit einem Lächeln unterwegs nach Niederlagen. Sie hat getanzt nach Siegen. Sie war in der Kabine nach Siegen und hat mit euch dort gefeiert. Sie, ja, wir kennen sie alle. Hat man das am Anfang gleich einfach auch so genommen, weil man gespürt hat, okay, sie ist so und man hat gleich eine Beziehung aufgebaut? Oder war da am Anfang schon so, dass ihr untereinander irgendwie euch schon irgendwie gefragt habt, okay, was ist das jetzt eigentlich genau?
Ich muss ehrlich sagen, so ganz an den Anfang kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das dann so zustande gekommen ist, aber das ist halt oft, wie es in so einem gut laufenden Werk ist, das spürt sich dann einfach rein mit der Zeit. Und ja, dann wird es wahrscheinlich das erste Mal in der Kabine gewesen sein, da werden sie sicher einige angeschaut haben, aber ja, das ist dann einfach normal geworden, glaube ich, und auch vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis von uns gewesen, auch dieses, ja, dieses enge Zusammenhalten auch, was die Präsidentin betrifft.
Das gemeinsame Urlaubfahren nach der Saison.
Ja, aber es ist doch eine ungewöhnliche Beziehung.
Definitiv.
Clubchefin zur Mannschaft.
Ja, aber es ist vielleicht etwas Erfrischend Neues und vielleicht warten andere Personen auch so, nur die trauen sich halt nicht so ausleben wie sie, weil sie vielleicht von der Öffentlichkeitswahrnehmung ein bisschen anders wirken wollen. Bei der Brigitte ist es ganz einfach zu 100% authentisch und die ist so, wie sie ist. Sie ist das Duracell-Haserl, das da herumrennt. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Riesenstärke von ihr. Sie macht, sagt das, was sie sich denkt. Und da gibt es ja kein Verstehen oder irgendwas, sondern das ist eben diese Direktheit.
Wir haben sie ja irgendwie ganz genau erlebt, wie wir den Podcast mit Brigitte Annerl aufgezeichnet haben. Da hat sie, haben wir später begonnen, weil sie ungefähr 10-mal mit Mallorca telefoniert hat, weil irgendwelche Spieler den Rückflug versäumt haben,
umbuchen wollten, länger bleiben wollten.
Genau, sie hat das dann aber alles gemacht. Ja. Sie hat umgebucht, sie hat das Reisebüro angerufen, sie hat das alles gecheckt. Also Mama ist dann wirklich auch die richtige Bezeichnung. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, sie hat doch nie die Geduld verloren.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, sie hat die Geduld auch nie verloren, weil sie von Grund auf ein positiver Mensch ist. Sie sieht halt, es gibt Probleme, okay, aber wie gesagt, die werden halt gelöst. Und sie ist wirklich eine, also ich wüsste halt nichts, was sie ihren Weg stellen könnte, was sie nicht lösen könnte. Also sie hat dann, und wenn sie ist, halt dann mit dem Kopf durch die Wand. Aber das ist einfach das, was sie so extrem auszeichnet.
Aber lösen können ist das eine, lösen wollen ist das andere, wenn einer dreimal den Flug versäumt.
Ja, das ist dann spielerabhängig. Ich weiß es natürlich auch, welchen Spieler ist da vor allem.
Das mir hat es damals gewundert, wer es war, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ich habe es vergessen, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Achso, dann reden wir vielleicht von wem anderen. Nein, ist ja wurscht.
Nein, es waren zwei, glaube ich. Und beim einen habe ich mich gewundert, weil er doch ein Routinier ist, der viele, viele Spiele am Buckel hat.
Achso, heißt Mario im Vornamen?
Ja, so ungefähr. Nachnamen, ja, hat's mich ja.
Gut, das ich weiß von nichts. Ich weiß davon gar nichts. Ich hätte von wem anderen geredet.
Ja, Ski heim.
Genau. Ja. Und gut.
Wurscht, sie hat es gelöst. Genau. Wie eine gute Mama.
Genau. Nein, es ist, ich könnte da jetzt nichts Schlechtes über sie sagen, wirklich. Und ich bin auch, also so wie wir reden, so reden halt nicht Präsidentin und Spüler miteinander nochmal. Das ist eigentlich, in einem Moment ist sie vielleicht so ein bisschen Ersatzmama und im anderen Moment ist sie wie eine gute Freundin. Und das ist was, was ich an ihr so brutal geschätzt habe einfach.
Ja, aber diese Nähe ist ja nicht immer ungefährlich oder nicht immer, also viele wollen es nicht. Und ich denke mal, ja, man hat man da ein schlechtes Gewissen, wenn man dann nicht performt oder weil man weiß, was sie alles gibt und umgekehrt oder wie ist das?
Nein, ich glaube, das ist ja auch, es führen ja mehrere Wege nach oben. Manche wollen es mit Distanz, manche mit Nähe. Und das ist einfach das, was sie dann auszeichnet und da sind wir wieder bei authentisch sein. Das ist ihr Weg ganz einfach und wer weiß, vielleicht würde der Rapid-Präsident eigentlich auch viel lieber bei der Mannschaft mit dabei sein, wenn sie gewinnen und feiern. Oder der Chef von Red Bull, ich weiß es nicht. Aber es ist halt, glaube ich, dass ihr auch dieses, unter Anführungszeichen, dieses Egalsein, was die anderen Leute über sie denken. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt bei ihr. Und ja, sie ist einfach real.
Wie hast du ihr beigebracht, dass du deine Karriere jetzt überraschend beenden möchtest?
Ja, also ich habe an dem Tag, wo ich das beschlossen habe und dem Erich und dem Shoppi das gesagt habe, einen Tag danach habe ich dann mit ihr telefoniert, weil sie natürlich persönlich auch sagen wollte. Und sie hat, ja, sie war halt traurig. Traurig natürlich, aber der zweite Satz war schon, ja, René, das überraschen tut es mich zu keinem Zeitpunkt. Also deswegen war da auch wieder sehr viel Verständnis, auch wieder eine enorme Unterstützung, dass wir da schon was weiter machen werden und ich brauche mir jetzt keine Gedanken machen. Also ich mache mir jetzt im Moment gar keine Gedanken, ich bin einfach nur mal erleichtert. Aber auch von ihr, also wirklich grenzenlose Unterstützung, maximales Verständnis und auch Dankbarkeit.
Du hast ja einen gar nicht so schlecht dotierten Vertrag gehabt in Hartberg.
Echt?
Ja, erzählt man sich in Fußballkreisen, wo ich mir gedacht habe, boah, Wahnsinn, was man in Hartberg verdienen kann. Also da verzichtet man ja auch auf etwas, da verzichtet man auch auf Sicherheit. Hattest du irgendwann einmal in den vergangenen Wochen auch so etwas wie Existenzangst?
Ganz kurz eine andere Frage, welche Kreise erzählen das mit dem Verdienst?
Ja.
Ich hätte da gerne die Kreise wissen.
Naja, aber wir sind weit davon entfernt, dass jetzt in Hartberg nur 2.000 Euro brutto gezahlt wird, da wird schon deutlich mehr gezahlt.
Ja, weiß ich nicht, was da die anderen so verdienen, keine Ahnung. Aber
ja, du warst offensichtlich ja. Zufrieden mit deinem Salär, ja, kann man das
sehr,
sagen?
Ja, ich war sehr zufrieden mit meinem Salär, da war ja immer sehr dankbar dafür, dass es immer pünktlich auf meinem Konto war, aber natürlich machst du da Gedanken und es ist, ich meine, ich hätte Vertrag gehabt bis 2025 und sogar mit einer Option, eventuell noch auf eine Verlängerung. Aber mittlerweile ist es dann, oder ist dieses Denken in mir gereift und das hört sich dann sehr plakativ an, aber Geld ist nicht alles. Und ich wollte, auch wenn das viel Geld vielleicht ist für viele oder so, wollte ich das nicht das Geld deswegen einfach weiter, ja, durchschleppen, nennen wir es mal so. Sondern sagen, okay, ich will sogar bewusst in diese Unsicherheit mich neu kennenlernen, mich selbst wieder weiterentwickeln. Und dann ist es auch vielleicht okay, wenn man dann die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre ein bisschen weniger verdient.
Was machst du jetzt mit dieser großen Freiheit?
Ja,
wie schauen deine Tage aus?
Ja, es gibt natürlich Tage, wo man dann auf Fahrt ist, aber es gibt dann auch Tage, die stressig sind. Wir ziehen eben gerade um. Das ist, also für mich sind so Umsiedlungen, das ist für mich eines der schlimmsten Dinge, weil ich bin. Ja, also die Hausarbeit und solche Geschichten und Sachen einrahmen und dann wieder ausrahmen, bin ich ja nicht so gebrauchen. Da ist Gott sei Dank meine Freundin überragend.
Ja, da haben wir zwar Linke.
Ja, so ungefähr kennt man es.
Ja, deswegen warst du so lange bei Hartberg oder was?
Genau. Das war der Grund eigentlich, weil ich aber nicht umziehen wollte. Aber nein, also es ist ein definitiv anderer Tagesablauf, aber es sind auch viele Telefonate, die sehr interessant sind mit Leuten, mit denen du davor eigentlich nur ja lose Kontakte gehabt hast, dass du die mit denen austauscht und vielleicht da, ich sage auch immer, es wird vielleicht auch möglich sein, dass ich vielleicht gar nichts mit Fußball zu tun habe. Ich will mir da neuen Sachen einfach nicht verschließen. Und das ist gerade im Moment so, ja, also unter Anführungszeichen geregelten Tagesablauf, dass ich sage, um 8 Uhr das, um 10 Uhr das, gibt es natürlich nicht. Aber ich merke ja schon in mir, dass es wieder an der Zeit wäre, endlich wieder was mit voller Energie anzugehen.
Aber hat dich jemand angerufen? Hattest du Angebote aus dem Sport, aus dem Fußball, die gesagt haben, du bist eine interessante Person?
Ja, natürlich.
Wir können doch zusammenarbeiten.
Ja, hat es natürlich schon gegeben. Aber es geht halt auch darum, glaube ich, ich meine, braucht man ja kein Hehl draus machen, es würde mich sehr freuen, in Hartberg weiterzuarbeiten. Weil ich eben den Verein extrem gut kenne, der Verein mir ins Herz gewachsen ist und vor allem der Verein mir brutal viel gegeben hat. Und das sind halt auch diese Gespräche, die führst du halt, aber das ist ja nicht so, dass du telefonierst und sagst, ja, okay, na, setzen wir uns zusammen und setzen wir einen Vertrag auf. Das ist ja nicht so. Ich habe da auch immer gesagt, ich bitte diejenigen, mit denen ich halt telefoniert habe, gebt mir ein bisschen Zeit. Ich muss das für mich selbst danach mal richtig alles herausfiltern, was dann im Endeffekt wirklich das Allerrichtigste für mich ist. Und das braucht halt, glaube ich, auch einfach seine Zeit, weil ich wieder keine überstürzten Entscheidungen dann treffen, die ich dann im Nachhinein vielleicht wieder bereue.
Aber diese neu gewonnene Freizeit, machst du jetzt Dinge, wo du früher immer gesagt hast, ich würde es so gern machen, aber mir fehlt die Zeit dazu? Oder geht es einfach um dieses Nichts tun müssen?
Ein großer Punkt ist dieses Nichts tun müssen. Vor allem dieses, ich habe es immer genannt, dieses ferngesteuerte tun müssen. Du bist als Fußballer bist du quasi in einem Schema drin, das immer dasselbe ist. Du gehst trainieren, dann gehst heim, dann machst du halt irgendwas und am nächsten Tag ist genau dasselbe, dann hast du Spiel. Nach dem Spiel wirst du bewertet von der Öffentlichkeit, dann hast du einen Tag frei, wo sonst kein anderer für die Zeit hat, weil das meistens der Montag oder der Dienstag war. Und dann wiederholt sich das Radl. Das ist einmal ein Ding, wo ich sage, das ist was ich sehr, sehr schätze, dieses, ja, aus diesem Schemenhaften ausgebrochen zu sein, wenn man sagen will. Und ich glaube, dass das auch einer der Punkte ist, die mich auch wieder in dieser Entscheidung bestärkt haben, dieses Selbstentscheiden.
Wusstest du, dass du in so einer Fußballblase lebst?
Zum Ende hin schon. Ich glaube, man merkt ja das ja dann immer mit der Zeit, wie sie einige Wichtigkeiten im Leben ändern. Ich glaube zum Beispiel, wie das dieser Bundesliga-Hype mit Hartberg begonnen hat und wo ich die ersten guten paar Dinge gespielt habe und dann kriegst du mediale Präsenz und denkst, du hast das Leben erfunden und dir ist nur wichtig, was die anderen von dir halten, aber dann, je länger es geht, merkst du einfach, dass das einfach sehr vergänglich ist. Und das bringt dir, du kannst am Samstag die Weltpartie spielen und dann hast du halt zwei Tage diese Präsenz und am nächsten Wochenende verschneidest du die Partie und dann bist du der Dodel. Deswegen, das sind mir schon Dinge auch bewusst geworden, aber immer erst mit der Zeit, die ich auch fürs Leben weiter mitnehme.
Aber da, glaube ich, das ist ja eine Sonderposition auch als Tormann, ja. Bei der ist man ja oft spielentscheidend in beide Richtungen involviert. Wie ist es dir damit gegangen?
Ja, also ich habe generell nicht wirklich ein Problem damit gehabt. Ich meine, ich mache das, seitdem ich 5 bin, und natürlich, es hat dann Spiele gegeben, da gehst du in das Spiel rein und du weißt, heute wieder überragende Partie. Und dann gibt es aber wieder Spiele, dann denkst du, das ist das Tor halt um 2 Meter länger und 1 Meter höher. Das ist schon, beim Tormann ist es halt, du darfst da keine Fehler erlauben. Und ich glaube, das habe ich mir auch sehr lange nicht erlaubt, weil ich ein äußerst selbstkritischer Mensch bin. Also kann mich nicht erinnern, so die ersten 3 Bundesliga-Jahre mit Hartberg, da hätte ich noch so gut spielen können, ich war nie zu 100% zufrieden. Und das habe ich dann, ja, vor allem in den letzten 1,5 Jahren dann gelernt, auch mit diesem, sagen wir mal, mit Lob, mit Anerkennung umzugehen, sich auch dafür zu bedanken, sich selbst auch loben zu können, aber auch nicht durch dieses Lob dann nicht in einen Höhenrausch zu verfallen. Und genauso ist es aber auch mit dem Gegenteil. Ich glaube, ich finde, Kritik ist, wenn sie sachlich ist, ist sie immer berechtigt. Aber es sollte nicht so sein, wie es früher war, da haben wir verloren und meine Freundin hat mich 3 Tage nicht ansprechen brauchen. Das wollte ich dann einfach nicht mehr, weil, ja, es ist nur Fußball.
Sind Tormänner Einzelsportler?
Würde ich sagen, größtenteils schon, ja. Definitiv. Aber in der Hinsicht, dass du, ja, deine Fehler wird keiner mehr gut machen können, in der Hinsicht. Das ist vielleicht beim Stürmer oder beim Mittelfeldspieler, der einen Zweikampf verliert, ist das anders. Aber trotzdem, glaube ich, schließt es an, dass du ein großartiger Teamplayer sein kannst, nicht aus.
Es gibt ja viele große Torhüter, die Kapitäne waren ihrer Mannschaften. Es gibt auch die These im Fußball, dass viele sagen, ein Tormann kann nie irgendwie so der gute Kapitän sein, weil er eigentlich nicht so ein wichtiger Teil der Mannschaft ist, abgesehen jetzt von seiner einzelnen Performance an jedem Spieltag. Wie hast du deine Kapitänsrolle interpretiert?
Ja, ich glaube, das war ein Prozess am Anfang, wie ich Kapitän geworden bin, habe ich mir dann gedacht, ja, ich muss alles regeln, alles coachen und so jeden Dreck meinen Senf dazugeben. Aber zum Ende hin habe ich das einfach so interpretiert, dass es, wenn es Dinge zum Ansprechen gegeben hat, dass ich die direkt einfach angesprochen habe. Aber ich war jetzt nicht der dann herumgeschrien hat, damit der Trainer sagt, das ist ein guter Kapitän, sondern wenn ich was zum Ansprechen gehabt habe mit Spielern, was mir aufgefallen ist, dann hat das in der Regel unter 4 Augen stattgefunden. Und ich glaube, das ist dann auch ein Unterschied, ob ich eine Führungspersönlichkeit nach außen hin darstellen will oder ob ich es auch bin, weil ich brauche nicht der sein, der dann über den Platz schreit, macht das und das besser, nur damit mir der Trainer geil findet, sondern dann gehe ich lieber zu dem Spieler und sage ihm das und das bringt dann wirklich was. Und das war einfach auch eine Entwicklung und ich glaube schon, dass ein Dormann auch Kapitän sein kann, aber ich habe das auch immer auch meinen Mannschaftskollegen gesagt, wir werden mehrere Kapitäne brauchen und da wird es nicht reichen, wenn ich da hinten die Schleifen habe oder ob es der Tazo vorn tragt oder jetzt im Moment der Heili. Es wird von mehreren Spielern verlangt werden, dass Führung übernommen wird und das war meine Herangehensweise.
Inwiefern hat dich diese Kapitänsrolle auch verändert?
Ja, ich weiß es nicht, ob es die Kapitänsrolle an sich war, aber ich glaube einfach, dass es, ja, du machst einfach gewisse Erfahrungen. Du erlebst was und das macht mit dir was als Mensch und ich glaube, es hat mich in der Hinsicht ein bisschen weiterentwickelt, dass ich vielleicht zum Teil ein bisschen ruhiger geworden bin, ein bisschen ja, nach außen hin dann teilweise die Emotionen ein bisschen zurückgesteckt habe, aber ja, selbst da, also, vielleicht war es am Anfang der Bundesliga-Zeit mit Hartberg ein bisschen gar viel, aber es hat ja trotzdem nicht so schlecht funktioniert.
Ich habe es immer ganz okay gefunden bei den Interviews.
Ja, also die Emotionen sind schon manchmal mit dir durchgegangen, nicht nur vor den Mikrofonen.
Ja, definitiv, weil ich einfach ein irrsinnig schlechter Verlierer bin. Und das, also Verlieren ist was, das kann ich eigentlich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn dann auch noch diese subjektive Ungerechtigkeit vielleicht der Schiedsrichter die eigene Mannschaft trifft und dann in der Emotion, dann ist es schon relativ laut oft geworden. Aber ich glaube, das lernst du mit der Zeit, dass es dann oftmals nichts bringt, wenn du dann vor dem Radl drast. Aber immer hast du die Emotionen halt auch nicht im Griff, auch wenn du in deiner Mitte bist.
Hast du daran gearbeitet? Vielleicht auch mit Hilfe von außen?
Ja, ich habe schon noch so in die Richtung auch, nennen wir es mal so, Bewusstseinscoaching, so in die Richtung gemacht. Das hat mir dann sicher auch geholfen, weil ich glaube, ich habe das bei mir extrem feststellen können, wenn ich zum Beispiel in einem Spiel gemerkt habe, ich bin so wirklich in meiner Mitte, in meiner Balance, dann war ich am leistungsfähigsten. Und oft, wenn ich dann in der Voremotion war, waren dann manche Dinge vielleicht nicht mehr so gar so rund, wie es sein hätte können. Und das hat mich dann schon auch weitergebracht.
Wie funktioniert das, Bewusstseinscoaching?
Ja, es geht einfach darum, dann Situationen so zu beurteilen, wie sie wirklich sind und nicht aus der Emotion heraus zu handeln.
Puh, schwierig.
Sehr schwierig, vor allem in einem Sport wie Fußball. Sehr schwierig. Das ist fast die Masterclass, glaube ich, würde ich sagen. Aber nein, aber das ist ein ganz einfaches Beispiel. Schiri pfeift der Foul, was nicht gerechtfertigt ist. Wie ist die Situation? Ja, er hat Foul pfiffen, er wird es nicht mehr zurücknehmen. Bringt es was Energie, jetzt nur in diese Fehlentscheidung zu investieren oder kannst du die Energie für später aufheben? Ich meine, es ist natürlich dann ein bisschen komplex auch, aber das ist halt vereinfacht gesagt.
Aber was ich mir vorher gedacht habe, ich stelle mir diese Kapitänsrolle gerade als Tormann so schwierig vor. Ja, okay, du hast jetzt einen Gegentreffer kassiert, wo jeder weiß, der geht auf deine Kappen und nachher gehst ins Hadl hinein, in den Kreis und dann sagst du, kommt's Burschen, bleibt's positiv, alles super. Ja, wir schaffen das, wir kommen da raus. Und jeder denkt sich, ja, eh. Ja, oder wie schwierig ist das?
Ja, Gott sei Dank ist ja dieser Kreis ist ja nur vorm Spiel und mir ist es gelungen, vorm Spiel noch nie ein Tor zu kriegen.
Okay, ich war jetzt ein bisschen wie so beim Basketball. Okay, dann sind wir in der Kabine.
Falsche Sportart.
Aber ist ja wurscht, ich meine, ich habe eine Besprechung gehabt oder du hast die Worte an die Mannschaft gerichtet als Kapitän vielleicht, um sie aufzubauen.
Ja, natürlich, aber ich glaube, das ist dann eine schrittweise Entwicklung von der Mannschaft, dass man auch die Fehler des anderen dann so akzeptiert, wie sie sind, weil es ist und bleibt ein Mannschaftssport und ich werde nicht ohne Dario funktionieren haben können und er nicht ohne mich und der Heile hat nicht ohne mich und ohne ihn dazu funktioniert und das ist immer so ein Punkt gewesen, glaube ich, warum Hartberg dann so stark war, weil wir waren, wenn ihr euch erinnert, glaube ich, in der ersten Bundesliga-Saison, glaube ich, hätte uns beide wahrscheinlich 3 Punkte zutraut, die ganze Saison, oder? Wenn man es hochrechnet. Und
5.
Ja, das war schon eine sehr positive Prognose im Vergleich zu den anderen Experten. Aber das war dann halt auch dieses, was uns so auszeichnet hat und eben auch uns viele Siege und Punkte beschert hat.
Dieser Zusammenhalt auch.
Mhm. Ja, ich habe das, also in dieser Form habe ich das noch bei keinem anderen Verein erlebt. Kurz einmal, also wie meine 2 Jahre beim FAC, die waren auch so ähnlich. Da war das die Herangehensweise eigentlich oder die Ausgangslage, sage ich auch dieselbe. Da sind wir eigentlich relativ unerwartet aus der Regionalliga aufgestiegen, haben auch gegen jede Prognose den Klassenerhalt geschafft. Aber da war die größte Stärke, wir waren bei weitem nicht die beste Mannschaft von den Einzelspielern, sondern wir waren dafür als Mannschaft richtig gut. Und das wiederholt sich dann eigentlich eh oft, glaube ich, wenn man es jetzt Union Berlin anschaut. Ich habe jetzt da keinen Einblick, aber die werden, wenn du das von der individuellen Qualität her nimmst, werden sie wahrscheinlich nicht unter die Top 10 sein, wenn man mal so sagen kann. und sind aber jetzt, glaube ich, punktgleich mit Bayern. Also da sieht man schon, was dieser Zusammenhalt und diese Zusammengehörigkeit ausrichten kann.
Aber ist es dann auch die richtige Zusammenstellung oder das Glück, dass in einer Mannschaft die richtige Mischung an Charakteren ist? Oder ist es dieser Erfolg oder diese Ziele, die man hat, die man dann auch erreicht, ist es das, was eine Mannschaft so zusammenschweißt?
Ja, ich glaube schon, dass es da, ich meine, vielleicht ist auch der Faktor Zufall bezüglich der Charakterenauswahl dann mitentscheidend, aber ich glaube schon, dass es also eines der wichtigsten Dinge oder ein großes Fundament ist, wenn du richtige Charaktere in deiner Mannschaft hast. Und ich weiß, es gibt oft diese Mentalitätsdiskussionen im Fußball, die für mich manchmal ein bisschen zu weit gehen, aber es kommt schon großteils auch auf Charaktere der einzelnen Personen an. Und ich glaube, dass man dann auch mit dieser Charakterstärke, nenne ich es mal, einige andere Defizite übertrumpfen kann.
Ja, aber kicken muss man trotzdem können, nicht?
Ja, es war halt nicht schlecht, wenn du halt den Ball sauber triffst oder als Tormann ein paar Bälle fangen.
Die Qualität des Fußballs ist irgendwie schon überall die Basis.
Natürlich.
Ich meine, ist klar, dass die in Hartberg nicht so hoch sein kann wie bei Bayern München, ja, oder in Salzburg.
Ja, aber jetzt nehmen wir mal unser erstes Jahr her in der Bundesliga. Wir spielen gegen Rapid, okay, die waren jetzt auch nicht gut drauf. Und wir als DSV Hartberg gewinnen 3-0 gegen die. Und ich nehme an, dass wahrscheinlich jeder Spieler von denen die individuell höhere Qualität gehabt hat und wahrscheinlich besser unter Anführungszeichen Fußball spielen kann wie wir. Aber wir haben es trotzdem geschafft, sie 3-0 aus dem Stadion zu schießen. 2 Wochen später kommt Sturm. Individuell klar über uns zu stellen. Was passiert? Hartberg gewinnt 2-0. Es ist eine gewisse Voraussetzung, ist natürlich immer gegeben, die erfüllt werden sollte, was das Fußball betrifft. Aber ich glaube schon, dass der Kopf und diese Mentalität schon sehr, sehr viel ausmachen können.
Und gerade Rapid war ja irgendwie ein Lieblingsgegner von euch in den vergangenen Jahren.
Ja, jetzt zum Ende hin nicht mehr so, aber zu Beginn war das eigentlich, warum auch immer, waren das immer sehr, sehr teilweise wilde Spiele waren dabei. Und ja, irgendwie waren wir da so ein bisschen das Kryptonit für Rapid.
Aber hast du eine Erklärung dafür, warum es gegen Rapid immer so gut funktioniert hat oder sehr oft so gut funktioniert hat?
Ich glaube, das war schon der Mythos, dass der Rapid-Bus und die Rapid-Fans in Hartberg einfahren, oder? Das ist eine große
Wahnsinn,
Geschichte
ist
rundherum.
Ja, eigentlich ein Wahnsinn aus Rapid-Sicht, dass man da gegen Hartberg, ich habe jetzt die Bilanz nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren einmal 14 Spiele, 6 Siege, 6 Niederlagen und der Rest war unentschieden oder so.
Also ich habe die Bilanz nicht im Kopf, aber ich habe es zufällig.
Aber zufällig war es doch.
Ich habe es aufgeschrieben oder so.
Also aktuell wird es jetzt nicht mehr so sein, das meine ich damit.
Okay. Ja, also das ist so ein Ding, kurzer Vergleich, wieso gewinnt Gladbach immer gegen Bayern?
Finanz immer gegen Bayern?
Nein, also die haben wahrscheinlich noch eine bessere Statistik, wie wir gegen Rapid am Anfang gehabt. Ja. Aber ich kann es da nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, es war ja, in der ersten Saison war das sogar so eine Schlüsselpartie bei uns. Da haben wir ja in der Quali-Runde und davor, glaube ich, 13 Partien nichts gewonnen. Und dann fährst du zu Rapid, die klar die Quali-Gruppen anführen. Und dann gewinnst du 4-3. Aber ich meine, wir haben uns dann auch angeschaut und haben nicht gewusst, wie, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Aber ja, es gibt ganz einfach so Gegner, die da anscheinend liegen. Manche mehr, manche weniger. Salzburg ist uns nicht so gelegen. Ja,
aber so Siege gegen Rapid sollen ja bei dir zu Hause nicht so gut angekommen sein.
Muss ich gleich einen Schluck nehmen. ja, vor allem zu Beginn, da war das, also man muss wissen, meine Freundin ist ja Rapid-Fan, seitdem sie auf der Welt ist, glaube ich, bedingt durch ihren Papa, der im Präsidium von Rapid war. Und
also für die, die es nicht wissen, Andi Kamper, ehemaliges Rapid-Präsidiumsmitglied, ist dein künftiger Schwiegervater, kann man das so sagen?
Genau, das ist er. Und ja, zu Beginn, also nach dem ersten Rapid-Sieg, da war mal 2 Tage eigentlich wirklich Funkstille. Das war wirklich, aber nicht von meiner Seite, muss ich zum ersten Mal nach einem Match war nicht ich, der schlecht drauf war. Und ja, es hat wilde Diskussionen gegeben und ja, es hat sich dann mit der Zeit, muss ich zum Ende hin, hat sich das dann gelegt. Dann war das schon so, ja, mir ist egal, wer gewinnt. Also ich freue mich, wenn Rapid gewinnt. Aber am liebsten wäre es ja immer gewesen, ich spiele gut und Rapid gewinnt immer. Also das war die Grundaussage. Und ja, es war nicht immer einfach. Da habe ich sogar nach einem Sieg, glaube ich, da hat man wirklich geschlossen, die gesamte Familie von meiner Freundin gratuliert. Von Cousine, die genauso Rapid-Fan ist, Mama, Papa. Nur die Einzige, die mir nicht gratulieren hat können zum Sieg, war sie, also meine Freundin. Und dann habe ich sie mal gefragt, das kann es ja nicht sein, die ganze Familie gratuliert mir, du schaffst das nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, okay.
Aber wirklich ernst, also das ist
ja,
jetzt kein
Scherz. Das ist jetzt wirklich nicht also, übertrieben.
Womit
ist,
man halt ein bisschen gespielt hat.
Nein, das war wirklich, also es war ja eine Beziehungsprobe teilweise.
Okay, aber es ist gut ausgegangen, alles, ihr seid noch immer zusammen.
Genau.
Happy und verlobt end. Oder so, weil du sagst, zukünftiger Schwiegervater?
Nein. Ja, schon länger liegen.
Ja,
genau. Ja, schon, aber.
Und wir haben gemeinsam einen Hund.
Das heißt, also, na ja, dann.
Da braucht's.
Und gemeinsam eine Wohnung.
Und gemeinsam also, eine Wohnung.
Das klingt jetzt nicht nach einer Affäre. Ja. Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert?
Nein, du hast das komplett richtig interpretiert. Ja. Also, es wird auch irgendwann
mir wurde auch zugetragen, so ein Job im Autohaus Camper wäre auch drin. Du müsstest allerdings beim Autowaschen beginnen, habe ich gehört.
Ja, das wäre definitiv. Also ich würde eine Schulung kriegen, wie man die Waschstraße ein- und ausschaltet, den Knopf.
Dann doch
besser Hartberg.
Dann doch die Kantine in Hartberg, genau. Na, wäre natürlich auch möglich, aber das macht der Schwiegerpapa überragend, die Valentina macht das auch überragend, da brauchen sie nicht noch einen Dritten, der gescheit zugerät, also das wird es nicht sein.
Warum bist du eigentlich Tormann geworden?
Die Frage habe ich mir im Nachhinein auch öfters gestellt, muss ich ehrlich sagen. nein, es war, warum genau, kann ich da gar nicht sagen, es war im Nachwuchs, da habe ich, also ich war eigentlich relativ talentiert am Feld auch, aber bis zur U10 habe ich halt beides gespielt und dann ab der U10 warum auch immer, hat es mich ins Tor verschlagen. Dürfte mir anscheinend ein bisschen Spaß gemacht auch haben. Und ja, ich war halt relativ talentiert, glaube ich, auch dafür. Aber was der genaue Beweggrund war, kann ich da nicht sagen.
Du bist ein echter Wiener?
Ich bin ein komplett echter Wiener.
Ja, Ankerbrot, VVC, so im Nachwuchs. Und dann Rapid.
Mhm.
Von der U15 bis zur U17. Mhm. Warum hat es nicht geklappt mit der großen Karriere bei Rapid?
Ja, weil man ganz ehrlich sagen muss, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht gut genug war. Also das habe ich in dem Moment, wie mir natürlich gesagt wurde, es geht nicht weiter bei Rapid, war das natürlich für mich sehr, sehr, sehr schlimme Erfahrung ist jetzt für, aber enttäuschend halt.
Da warst du, glaube ich, 17, wenn ich das
genau,
da richtig habe.
Genau. Aber jetzt im Nachhinein war ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht gut genug. Das muss man dann auch so anerkennen und sagen. Ich meine, wie gesagt, damals war es Schwierigkeit, kann nicht leicht drüber reden. Aber ja, es hat alles, glaube ich, seinen Sinn gehabt und im Endeffekt hat alles so passt, wie es war.
Gut, und dann war die Fußballkarriere ja eigentlich schon vorbei bei dir.
Ja, bei mir.
20, 21 oder so.
Ja, definitiv. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dann nach Rapid bin ich zum VVC zurückgegangen. Da war ich ein Jahr. Dann bin ich nach Gundramsdorf gegangen, das war damals die fünfthöchste Liga, ich weiß jetzt nicht, wie die damals Carsten hat, muss ich Gebietsliga. Und dann habe ich immer ein Vorstellungsgespräch gehabt bei der Gemeinde in Wien und bin halt da zu einem finalen Hearing gekommen und dann war die Frage, wie es ausschaut mit Fußball, ob ich noch eine Karriere anstrebe, sage ich, das wird sich leider nicht mehr ausgehen, weil da ist der Zug angefahren. Ja, und dann 6 Jahre später war der Zug auf einmal dann da wieder da und ist das in die andere Richtung gegangen. Aber das war auch sowas, was ich lernen habe können, dass im Leben relativ wenig planbar ist, glaube ich. Dass man da mit seinen Plänen, man kann ruhig viel planen, ob dann alles so eintritt, sei dahingestellt.
Nein, ich wollte nur darauf hinaus, du warst nicht von Anfang an der verwöhnte Fußballprofi.
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das war dann einfach, ja, ich glaube, also ich habe teilweise gute Leistungen gebracht und dann aber muss man auch ganz ehrlich sagen, Glück und Zufall war auch dabei, weil ich bin dann nach Gundramsdorf durch einen befreundeten Mitspieler bin ich damals dann zu Simmering gekommen, als zweiter Tormann. Und da war der Trainer Damir Kanadi.
Regionalliga war das damals.
Stadtliga.
Oder Stadtliga?
Ja, ja, Stadtliga. Und wir sind dann, also ein halbes Jahr war dann noch Stadtliga, dann sind wir aufgestiegen. Und in der Regionalliga haben wir halt gut weiter performt. Und dann ist eben der Damir leider gegangen. Und danach ist es halt auch mit dem Verein bergab gegangen. Und in der letzten Saison von Simmering kann ich mich erinnern, also wir haben wirklich gute Spiele dabei gehabt, aber wir haben halt einfach jede Partie verloren und wir haben halt viel zulassen, ganz einfach. Und das war halt für mich als Tormann überragend, weil ich habe immer viel zum Tun gehabt, gute Kritiken gekriegt. Und dann bin ich auf einmal ja nach der Saison, wo wir sang- und klanglos aufgestiegen sind, zum FAC gekommen. Und dann, ja, FAC, dann FAC ein Jahr aufgestiegen in die zweite Liga, dort Klassenerhalt, dann Grödig. Also es war, wie gesagt, es war ein bisschen Talent war sicher dabei, aber es war auch viel Glück und Zufall dabei.
Aber weil du gesagt hast, Vorstellungsgespräch, hast du dann irgendwie nebenbei gearbeitet oder?
Ja, natürlich. Ich glaube, wenn du in der Gebietsliga, ich weiß nicht, Süd-Südost, das nennen wir es einmal, spielst und deine 150 Euro fix verdienst und 50 Euro am Punkt, dann wirst du wahrscheinlich arbeiten gehen müssen auch noch. Und ich habe sogar beim FAC in der Regionalliga noch daneben gearbeitet. Also
was hast du gemacht?
Ich war in der Rudolf-Stiftung Sekretär von einem Abteilungsvorstand. Also von einem Arzt, von einem inneren Medizin-Experten.
Wow.
Naja, kenne auch das normale Leben.
Ja, und dann ging es aber mit dem FAC sportlich wieder bergauf. Wann hast du dann für dich die Entscheidung getroffen, ich will es jetzt noch einmal versuchen mit Profifußball?
Ich muss da ehrlich sagen, ich habe diese bewusste Entscheidung, ich will es versuchen, die habe ich nicht einmal gehabt. Mein Ziel war einfach…
Ist dir einfach passiert?
Es ist mir wirklich einfach passiert. Mein Ziel war einfach, ich wollte immer halt jede Partie gewinnen und gute Leistungen bringen. Und ich habe, wie wir mit dem FAC aufgestiegen sind in die zweite Liga, war nicht mein Ziel, okay, jetzt greife ich voll an und bin unbedingt in die Bundesliga. Sondern ich wollte mit meiner Mannschaft, die ich sehr geschätzt habe, einfach in der Liga bleiben und gute Leistungen bringen. Und ja, das Weitere ist wirklich, das kann man schon sagen, dass es passiert ist.
Wie ist Grödig passiert?
Durch gute Leistungen beim FAC. Wir haben da eine Phase gehabt, glaube ich, da haben wir, glaube ich, 10 Mal oder so nicht verloren hintereinander. Und ich glaube, meine Leistungen waren halt dementsprechend und ansprechend. Und dann haben wir das Glück auch noch gehabt, dass wir im Cup-Viertelfinale, glaube ich, war das, gegen Grödig gespielt haben. Die haben mich davor schon beobachtet und die Partie war gut. Und ja, dann ist der Transfer zustande gekommen.
2015 bist du dann vom FAC nach Grödig gewechselt.
Genau.
Und kann mich erinnern, waren, glaube ich, 3 ziemlich gleichwertige Torhüter.
Ja, wir haben ein richtig interessantes Trio gehabt. Das war der Schlager Alex.
Genau. Pirmin Strasser.
Pirmin Strasser, ja. Und ich, genau. Und ja, wir haben da, glaube ich, alle so relativ die ähnliche Anzahl gehabt an Spielen in der Saison. Und ja, es war interessant, weil es einfach ich so auch noch nicht gekannt habe. Bei den meisten Vereinen war ich entweder die Nummer 2 oder die Nummer 1. Und dort war einfach da jetzt einfach jeden von die 3 einstellen können.
Dein Trainer damals, Peter Schöttl. Ja. Wenn wir schon familiär waren, dein künftiger, um in dieser...
Du hast gesagt, Stiefschwiegerpapa. Vater ins B.
Ist er der bessere Schwiegerpapa oder der bessere Trainer?
Bei der Frau kann ich jetzt nur verlieren, oder? er ist in beiden Aspekten überragend.
Okay. Na, aber wie ist dein Verhältnis zu ihm damals gewesen? Wie ist es heute?
Ja, natürlich, heute ist es was ganz was anderes. Damals war es halt schon noch so, dass es, ich meine, man hat, ich glaube, jeder, der im Fußball sich auskennt, wenn du ihm Peter Schöttl sagst, weiß er, okay, es ist eine Rapid-Legende, hat für Rapid 593.000 Mal gespielt, für das Nationalteam, glaube ich, auch einige Male. Und da ist es dann schon, dass du anders zu der Person aufschaust, glaube ich. Da ist ich meine, Respekt habe ich jetzt noch immer unmenschlich und vor allem, das hat sich nicht geändert, aber du siehst die Person dann anders, wenn du sie nicht, sage ich mal, 3 Mal im Monat siehst. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass der Peter immer ein offenes Ohr für mich hat, mir auch also in meiner Karriere unterstützt hat, wir uns oft austauschen über Fußball, wir gemeinsam mal viele Spiele schauen. Gestern haben wir dann auch noch die zweite Halbzeit gemeinsam von Leipzig gegen City geschaut. Also das ist dann schon auch ein sehr angenehmer Austausch und Kontakt. Und ich meine, ich kenne ja den Peter, dem bringt ja nichts aus der Ruhe. Oder ich habe ihm noch nicht gesehen, dass ihm was aus der Ruhe bringt. Vielleicht wisst ihr da mehr.
Beim Stadthallenturnier hat den Rashid Rahim auf einmal aus der Ruhe gebracht. Kann ich mich erinnern, aber ansonsten fällt mir weniger ein.
Ja, also das ist dann immer eine äußerst angenehme Zeit mit ihm.
Aber es ist ja eine andere Hierarchie. Nimm mal jetzt an, dass du jetzt auch mit 32 irgendwie mit dem Stiefschwiegerpapa ins B auf Augenhöhe bist. Und damals war er dein Chef.
Natürlich.
Ist er trotzdem der gleiche Mensch, weißt du, was ich meine? Oder verhält er sich als Chef anders? Klar, was auf der Hand liegt auch, dass man privat anders ist. Aber hast du das Gefühl, er ist authentisch als Trainer gewesen?
Also ich muss ehrlich sagen, er hat sich nicht viel verändert. Ich meine, mein Kontakt ist natürlich intensiver geworden mit ihm. Aber es war damals auch schon eigentlich genau dasselbe, diese besondere Art. Immer ruhig, aber den klaren Blick. Und das ist aber jetzt daheim nicht anders. Also wenn wir zu Besuch sind oder so, dann ist das genau dasselbe. Und also ich finde, dass da zwischen die zwei Personen gar keine, also nicht wirklich Unterschied ist. Natürlich wird es dann Phasen geben, wo du halt als Trainer einmal laut wirst, aber das gehört halt dazu zum Geschäft, glaube ich. Aber sonst könnt ihr da nicht viel Unterschiede merken.
Hast du deine Freundin eigentlich damals kennengelernt, aus in Grödiger Zeiten?
Ja, zum Ende hin. Zum Ende hin habe ich sie dann kennengelernt, aber das war mir ein bisschen, ich meine, im Nachhinein war es dann vielleicht eh gut, dass wir dann angestiegen sind, dass er nicht mehr mein Trainer war. Mir war das ein bisschen sehr unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe sie da immer gebeten, bitte um Diskretion.
Aber das war schon 2016. Also ich meine, mit dem Heiratsantrag wird es jetzt aber dann wirklich schon bald Zeit,
wenn ich das tue. Sissi, bitte, ich krieg schon von allen Seiten. Deswegen bin ich aus dem Fußball weg, dass der Druck nicht mehr da ist. So,
jetzt bist du. Na, ganz ehrlich.
Es wird früher oder später wird es passieren. Wir haben da beide keinen Stress. Und wir lieben uns auch trotzdem, auch ohne Verlobung. Ich weiß es eh. Nein. Es wird kommen, aber wir haben noch Zeit.
Gut, 2016 hat sich Kreudich dann im Prinzip aufgelöst als Bundesliga-Mannschaft und du standest ohne Club da. Hattest du damals im Gegensatz zu heute Existenzängste?
Jein, würde ich sagen. Also Existenzängste, dass ich sage, okay, bin daheim gesessen und habe nicht mehr gewusst, wohin, so in der Form nicht. Aber du machst halt schon Gedanken und da waren auch ganz kuriose Szenen dabei. Ich habe damals einen Berater gehabt und der ruft mich an und sagt, ja, servus René, wie geht's dir? Ja, eh gut, danke. Wie schaut's aus mit Twente? Und sage ich, ja, setz mich aufs Radl und fahr um, was sagst du mir? Ja, sie führen Gespräche und er meldet sich bei mir. Und zwei Wochen später ruft er mich an, ja, servus Bruder, wie geht's dir? Ja, nein, passt eh gut. Und ich frage ihm, wie schaut's aus mit Twente? Und sagt er, nein, was anderes, wie schaut's denn aus mit Stripfing? Und ich lache halt ins Telefon rein. Nein, ich lache ins Telefon rein und denke mir, es ist ein Spaß. Und dann sagt er, naja, bevor du gar nichts hast. Und dann habe ich mir im Nachhinein ich mir gedacht, da siehst du mal, wie verrückt diese Fußballwelt sein kann. Da reden wir davor von Twente, auch wenn die damals mit Finanzen ein bisschen Probleme gehabt haben. Aber da reden wir von Twente Enschede, die in der Ehrendivise spielen. Und dann reden wir, bei allem Respekt vor Stripfing, aber dann reden wir von zweiten Landesligisten Stripfing. Und da war für mich dann schon klar, okay, vielleicht sollte ich wieder in diese, wenn es dann noch länger andauert hätte, wäre ich in die Regionalliga Ost wieder und hätte wieder zum Arbeiten begonnen. Aber das war dann auch wieder so eine Fügung. Ich war mir eigentlich schon mit einem Club einig dann im Dezember. Und zwei Tage, bevor ich mich mit denen zum Unterschreiben getroffen habe, hat mich dann eben Hartberg angerufen und ja, es ist dann Hartberg geworden.
Wie war es da im Nachhinein? Wie siehst du diese Zeit, diese 6 Monate, 7 Monate, in denen du keinen Club hattest?
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich da von der Persönlichkeit dann auch ganz anders gestrickt war. Das muss man ganz offen ehrlich sagen. Ich war sehr, sehr, also öfters unterwegs natürlich. Ja. Weißt du, du bist halt mitten deiner 20er und bist dann auch nicht daheim sitzen. Aber das war im Nachhinein gesehen, war es ein sehr wertfreies halbes Jahr, sage ich mal. Ich meine, ich habe mich dann fit halten können in Dreiskirchen. Da war der Hasrobert Trainer und mein bester Freund hat dort gespielt. Aber das war jetzt keine Zeit, auf die blicke jetzt mit sehr viel Freude zurück. Ich war halt viel unterwegs, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber das war dann eher so, nicht so das Gelbe vom Ei.
Wenn wir schon nicht beim Gelben vom Ei sind, zum ersten Mal richtig Schlagzeilen gesorgt, hast du eigentlich mit einem Thema in Österreich abseits des Fußballs. Du bist vor Gericht gestanden nach einem Disput, nennen wir es so, mit einer damaligen Freundin. Bist nicht verurteilt worden, da hat sich dann herausgestellt, dass es Videoaufnahmen gab und die haben deine Sichtweise der Dinge dann bestätigt. Aber wie ist es dir damals gegangen? Wie geht man damit um, wenn man als Regionalliga-Kicker oder als zweiter Tormann von Grödig dann auf einmal irgendwie medial präsent ist?
Naja, es war halt eine Präsenz, die sehr erdrückend war, das muss man schon sagen. Und das war natürlich was keine einfache Zeit. Ich meine, das ist, glaube ich, für keinen Menschen normal, wenn du dann von überall irgendwie eine Meinung zu hören kriegst, die eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Aber es war eine schwierige Zeit, die mich definitiv auch geprägt hat. Und das ist halt was, was ich sage, ja, es war ja nicht einmal so, wie es die Öffentlichkeit mitbekommen hat. Und dann hörst du natürlich auch die Anwälte, jetzt ist es halt interessant, darüber zu schreiben, weil es halt keine anderen neuen Sachen gibt. Und da merkst du eigentlich, dass du ein bisschen auch, ja, zum Teil auch ein bisschen Spielball der Öffentlichkeit bist.
Was hast du mitgenommen von diesem Vorfall?
Das, was ich mitgenommen habe, dann jetzt die Erkenntnis ist ja da erst 2-3 Jahre später gekommen, aber ich versuche wirklich jeden Menschen mit einer Neutralität zu begegnen. Solange ich ihn nicht persönlich kenne, ist er Geschichte nicht kennen. Das ist auch, was ich mir damals gewünscht hätte. Aber wenn du natürlich diese Berichterstattung immer einseitig hast, dann. Ich habe auch selber gesagt, wenn ich das lese in der Bildzeitung, ein deutscher Profi und das, na, was ist denn das für ein Trottel? Aber die Frage ist halt immer auch, kennt man die wahre Geschichte? Und das ist das, was ich dann schon auch mitgenommen habe, dass ich sage, ich begegne jeden Menschen gleich, auch wenn ich noch so schlechte Dinge wie ihm über das oder das her, dann machen wir mein eigenes Bild drüber und dann entscheide ich, ob ich mit dem Menschen was zu tun haben will oder nicht.
Warum glaubst du, dass die Berichterstattung einseitig war? Weil das halt einfach das Klischeebild ist. Ne? Der Fußballer geht vor, die ist betrunken, streitet mit seiner Freundin, wird handgreiflich.
Ich glaube, dass das für Medien ein sehr gutes Erhöhung der Auflage bringt. Das ist ja ganz einfach so, muss man sich ja nur teilweise unsere Medien anschauen. Die besten Nachrichten sind immer die Skandale, wenn wer irgendwas falsch gemacht hat, glaube ich, oder? Und das war, ich meine, ich Verständnis ist jetzt zu viel, aber mir ist schon klar, die wollen ja da Geld verdienen. Und dann ist halt das einmal der Weg, wo, glaube ich, wie man das am größten machen kann.
Aber weil wir gerade über Peter Schöttl und ihn als Mensch gesprochen haben, wie ist er mit dieser Situation umgegangen? Du bist dann suspendiert worden, glaube ich, im Oktober war dieser Vorfall und im November bist du wieder in die Mannschaft gekommen. Wie ist man im Verein und wie ist er mit dieser ganzen Causa umgegangen?
Ja gut, der Christian Haas ist natürlich ein bisschen ein gebranntes Kind gewesen. Der war 2, 3 Jahre, glaube ich, davor, dieser große Skandal mit der Boga. Genau, der ist natürlich da ein bisschen, ja, aus alle Wolken gefallen natürlich, verstehe ich auch, aber dass wie der Peter umgegangen ist, genauso wie ihr ihn kennt. Also er hat gesagt, er wird mich nicht vorverurteilen, er wird das abwarten, was da rauskommt. Und da gibt es keine Schuldzuweisungen oder keinen Schutz nehmen, sondern wirklich dieses Neutrale. Er wartet, was, ich meine, er hat mich natürlich auch ein bisschen gekannt, was der Spieler gesagt hat, er kann sich das nicht wirklich vorstellen, dass das so war, wie es da dargestellt wird.
Und weil der Prozess war ja dann erst im Februar.
Genau, das hat sich erzart und das Lustige war, ich habe dann am Tag vor dem Prozess wieder meine erste Partie gehabt, das war wieder in Wien gegen Rapid, also am Sonntag war das Match und am Montag vor Gericht, also das war dann auch wieder sehr interessante Tage, aber der Peter ist da wirklich mit einer seriösen Sachlichkeit rangegangen, die ich ihm auch damals schon sehr hoch angerechnet habe. Also er hat mir jetzt nicht links liegen lassen, gar nicht. Er hat gesagt, du, diese Suspendierung, die ist jetzt vom Verein ausgesprochen, hinter der steht er natürlich auch, muss auch und das ist auch verständlich, das ist das Klarste, was es gibt. Aber er hat mir nie irgendwie schlecht gemacht oder das Gefühl mir gegeben, dass ich jetzt nicht mehr dazugehöre, überhaupt nicht.
Wie lange war das in deinem Leben Thema? Wie oft bist du oder wie lange bist du noch darauf angesprochen worden? Oder zum Beispiel beim Gespräch beim ersten mit dem TSV Hartberg, war das irgendwie Thema? Ah ja, Renes Wette, da war ja was.
Also das, wie lange das hat sich dann, also natürlich die Phase, nachdem das Ganze war, die war dann schon intensiv, ich würde sagen, das wird dann von Oktober bis die Saison aus war, dann war es immer wieder dort einmal ein Thema, dort und jeder hat seine Meinung drüber. Die Gespräche mit Hartberg, da habe ich ihnen das von mir aus erzählt, die Geschichte geschildert, weil es mir wichtig war und ein Anliegen war. Und da habe ich lustigerweise letztens mit Semlitsch Philipp, der damals unser Co-Trainer bzw. Trainer war in Hartberg, telefoniert und da haben wir eben über diese Situation auch geredet, dass ich ihm das einfach, also diese Intuition, also das ist von mir ausgegangen, die Initiative, dass ich ihm von der Geschichte erzähle, damit er Bescheid wissen, welchen Typ sie kriegen.
Hast du in dieser Zeit viele Menschen, die in deinem Umfeld waren, besser kennengelernt?
Besser kennengelernt in dem Sinn eigentlich nicht, aber es ist dieser enge Kreis, den ich hatte. Der ist genau so geblieben, wie er eigentlich war. Also ich habe keine wichtige Person gehabt, die, bevor das passiert ist, die da war und danach weg war, sondern dieser Kreis, die wichtigsten Leute, die ich um mich gehabt habe, sind noch immer an meiner Seite. Was auch was sehr Schönes ist, glaube ich, wenn du weißt, dass es auch Leute gibt, die dann auch in Zeiten, die nicht so einfach und nicht so schön sind, hinter dir stehen. Und das ist auch was mir sehr wichtig ist im Leben, generell diese Loyalität zu einer Person, glaube ich, und auch dieses, vielleicht so auch die Loyalität zu Hartberg. Und das ist mir als Person was sehr Wichtiges.
Diese besten Freunde, sind die alle aus dem Fußballumfeld oder sind da auch welche dabei, die damit gar nichts zu tun haben?
Ja, größtenteils haben alle eigentlich einmal Fußball gespielt. Das schon. Das ist zwangsläufig. Ich meine, ich war, glaube ich, mein Leben mehr am Fußballplatz wie daheim. Und irgendwann hat jeder mal irgendwo Fußball gespielt, aber das sind auch die verschiedensten. Manche sind noch immer Single, manche haben schon 2 Kinder. Also das ist quer durch den Gemüsegarten eigentlich.
Und dann kam 2017 Hartberg. Für dich ein Neubeginn auf allen Ebenen damals?
Ja, schon auch. Aber das ist das Erste, was mir aufgefallen ist dort. Also ich kann mich noch genau erinnern, das erste Training waren so Leistungstests. Und das ist mal ganz schlimm, Leistungstest, das war nicht meine Geschichte. Aber ich habe bei diesem ersten Training, da hast du diese Herzlichkeit und diese Offenheit der Mannschaft schon gespürt. Ich kann mich erinnern, das war, das war die schon 4 Jahre dort eigentlich. Ich bin hingekommen und ja, was brauchst und das und wie geht's da? Und am nächsten Tag sind wir schon gemeinsam beim Buschen schon gesessen, so Geschichten. Und das hat mir den, also dieser, wenn man Fußball spielen, also beginnen will zu Fußball spielen, wünsche ich jedem, dass er eine Mannschaft wie den TSV Hartberg kriegt. Das ist so damals, das war, also es war wirklich so einfach, da reinzukommen, und es hat sich dann am Verlehr wieder gespiegelt, wie gut wir waren.
Wenn du Hartberg jetzt vor dem geistigen Auge im Jahr 2017 hast und die Situation heute vergleicht, was hat sich am meisten verändert?
Am meisten, glaube ich, verändert hat sich der Anspruch der Öffentlichkeit. Hätten wir 2017 so eine Saison wie heuer gespielt, hätte jeder gesagt, boah, super, ihr spielt richtig gut mit, ihr seid Vorletzter, seid nur 6 Punkte hinterm Sechsten, glaube ich, oder hinterm Siebten. Hätte jeder gesagt, toll. Aber natürlich durch einige Erfolge, die wir gefeiert haben, ist einfach dieser Anspruch der Öffentlichkeit oder auch der Zuschauer einfach auch anderer geworden. Und das merkt man, glaube ich, schon.
Wie groß ist oder war auch die Schere zwischen eurer Zielsetzung und dem Anspruch?
Ja, ich glaube, das ist, also ich muss ehrlich sagen, es gibt ja dann immer so diesen Klassiker, vor der Saison setzt die zusammen und dann schreibt die Mannschaft ihre Ziele auf und bla 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 und so wollen wir es erreichen. Und das mag schon seine Berechtigung haben, aber ich glaube, es zählt einfach viel mehr, wie du als Mannschaft das alles auch wirklich lebst. Weil ich kann jetzt auch aufschreiben, ich will mehr trainieren als die anderen und ich will mehr Krafttraining machen und bla bla bla. Aber wenn ich es dann nicht selber wirklich mache, dann ist das für die Katz. Da kann ich noch so viele Zielsetzungen machen, wie ich will. Aber wir haben uns natürlich immer, also in den letzten 4 Jahren, das Ziel war trotzdem für uns als Mannschaft, und ich glaube, das wird jede Mannschaft haben, mal trotzdem unter die Top 6 zu kommen. Das war trotzdem ein Ziel, weil du wirst ja nicht sagen, okay, ich will Neunter werden.
Ja, aber das ist ja so schwierig. Da hast du immer ja die Erwartungshaltung ist natürlich so groß, aber eigentlich deckt sich ja die auch mit der Zielsetzung der Mannschaft intern.
Ja, schon auch, aber trotzdem, ich glaube, es ist ja in jedem drinnen, wir sind auch immer ins Spiel gegangen gegen Salzburg mit dem Denken oder mit dem, wir wollen gewinnen. Nur es hat halt nie funktioniert, weil sie eben besser waren. Also das ist halt schon, ich glaube, das sind zwar ein paar Schuhe, wie du es dann einordnest, aber ich glaube, die Mannschaft hat natürlich auch eine gewisse andere Erwartungshaltung an sich selbst. Das habe ich ja selbst bei mir gemerkt, dass man dann, ja, wenn man dann als Hartberg zum Aufsteiger fährt, muss jetzt gar nicht das Jahr sein, aber du bist dann immer, ja, jetzt müssen wir gewinnen. Was eigentlich nicht stimmt, oder mir ist das sowieso nichts, aber was nicht der Fakt ist, weil der Aufsteiger hat erstens mal trotzdem noch mehr Budget als wir und haben trotzdem auch eine gute Mannschaft. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch im Verein die Erwartungshaltung, ja, die sich verändert hat.
Habt ihr dir dann manchmal auch den Eindruck, hey, jetzt ist der Plafond erreicht, jetzt geht nicht mehr?
Also den Eindruck habe ich zum Beispiel nie gehabt, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir dann Fünfter geworden sind, da war es dann auch so, dass man gesagt hat, schade, mit ein bisschen mehr Glück hätten wir Vierter werden können. Also, und das wäre, glaube ich, auch, natürlich ist der Faktor Glück dann auch immer das Zünglein an der Waage, aber ich meine, das wäre auch bei ein paar glücklichen Spielverläufen vielleicht möglich gewesen. Aber so, dass ich gesagt hätte, okay, es ist das Limit erreicht, diesen Eindruck hätte ich persönlich nie gehabt.
Aber ist irgendwie, wenn man jetzt gemeinsam eben so viel erreicht hat und immer mehr erreicht hat, als man vorher gedacht hatte, und dann aber weiß, okay, das ist das Budget, das ist die Mannschaft, das ist die Qualität, ist dann irgendwann aber ein bisschen so die Luft draußen, weil man eben diese großen Ziele nicht mehr hat?
Nein, ich glaube, es ist schon ein Riesenunterschied, wenn du, also mir als Spieler ist es teilweise schon so gegangen, ich hätte natürlich auch öfters lieber unter die Top 6 gespielt. Es ist was anderes, wenn du unter die Top 6 spielst oder du spielst gefühlt jedes Jahr gegen den Abstieg. Das ist schon was anderes.
Weil der Druck ein anderer ist?
Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird der Druck im Endeffekt dann doch ein anderer sein. Das muss man ganz offen und ehrlich schon so sagen, weil, ich meine, wie wir im oberen Playoff waren, also da habe ich nicht einmal eine Sekunde irgendeinen Druck gespürt. Okay, dann haben wir halt, wir haben 4-2 auswärts gegen einen WRC gewonnen und dann ist Salzburg zu uns gekommen und haben gedacht, passt, dann zeigen wir es, und dann sind wir nach 10 Minuten 3 noch hinten gewesen. Am Ende war es dann ein 6-1 und dann haben wir gesagt, gut, jetzt wissen wir wieder, wo wir hinkommen. Aber dass die Luft dann draußen wäre eigentlich nicht. Ich glaube einfach, dass dieses Format extrem druckaufbauend ist, das wir in Österreich haben. Es ist sehr spannend für die Öffentlichkeit, aber dass du dann, ich glaube, für manche Entwicklungsprozesse der Vereine ist das vielleicht ein bisschen manchmal nicht so förderlich.
Gerade für kleine Clubs wie Hartberg?
Auch, glaube ich auch. Ich meine, bei Hartberg ist es dann halt so, dass, und das ist vielleicht ein positiver Ding, wenn du nicht so viel Budget hast, wirst du nicht im Winter alles umdrehen können, wie ein Verein, der das 4-fache Budget hat und dann ganz wilde Sachen macht. Aber Es ist, wir haben das Phänomen gehabt in der letzten Saison, wo der Schoppi bei uns war, in der dritten Saison. Da sind wir um einen Punkt, glaube ich, sind wir nicht in das obere Playoff gekommen. Und dann kommt die Punkteteilung und ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber wir hätten gehabt, glaube ich, 14 oder 15 Punkte Vorsprung. Dann hast du die Punkteteilung und ich glaube, wir müssen lügen, aber der Barit, glaube ich, letzter oder so. Dann hast du nur mehr 7 oder 6 Punkte mit der Abrundung und dann verlierst du direkt die erste Partie gegen die. Dann sind die genau nur mehr 3 Punkte hinter dir. Und von statt 11 oder 12 Punkten Vorsprung sind es dann nur mehr 3. Und dann geht's wieder, dann kommst du wieder in Überlebensmodus rein und dann wird's lustig.
Gut, auf der anderen Seite könnte ich sagen, als Hardback hast du im Grunddurchgang nichts zu verlieren, weil jeder davon ausgeht, du spielst sowieso im Frühjahr gegen den Abstieg, da ist der Druck vielleicht bei den großen Clubs eher da.
Ja,
die dann auch Europacup spielen und Doppelbelastung haben.
Ja, aber das
haben
wir wieder bei der Erwartungshaltung. Weißt du, was du in der Truppe hast, im Verein, die von außen, dann du bist jetzt doch schon das 5. Jahr da und du warst schon mal 5. Jetzt ist der Shop ja wieder da und jetzt müsst ihr gleich wieder alles rennen, aber das wisst ihr wahrscheinlich noch besser, ist so einfach ist im Fußball nicht.
Dreht sich irgendwie alles um den Shop, ja, in Hartberg?
Vollkommen zu Recht, weil ich glaube, ich sehe das immer so, es gibt im Nachblick eigentlich 3 Personen, denen es außer der Mannschaft und den Vorstandsmitgliedern am meisten zu verdanken ist, dass der TSV Hartberg dort steht, wo er steht. Das ist die Brigitte, ohne die die Lizenz nie möglich gewesen wäre. Der Erich und der Schoppi, weil der hat, was er mit dieser Mannschaft vor allem im ersten Jahr vollbracht hat, das ist gleichzusetzen wie ein Meistertitel. Das war unglaublich, wie er uns in der Klasse gehalten hat und wie er uns dann als Mannschaft weiterentwickelt hat. Und er ganz einfach dieser Leader ist, den es, glaube ich, in Vereinen oder generell auch in der Arbeitswelt in einer Firma einfach braucht. Diese Person, die dann vorangeht, die Mut einfordert, und aber das auch wirklich vorlebt. Und ich glaube, er kriegt zu Recht alle Aufmerksamkeit, die er kriegt. Und also ich wünsche ihm einfach nur das Beste und ich bin auch davon überzeugt, dass das funktionieren wird.
Wir reden gleich über Markus Schopp, aber Christian Ilzer?
Ja, beim Chris ist es so, ich habe unter ihm nur ein Jahr gespielt. Und das war eigentlich dasselbe. Der Chris hat aus einer Mannschaft, unser Ziel war, irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Und der Chris hat es geschafft, aus uns eine Mannschaft zu machen, die einen attraktiven Fußball gespielt hat und die einfach in die Bundesliga aufgestiegen ist mit dem TSV Hartberg. Das musste er ja im Nachblick, musste das ja auf der Zunge zergehen lassen.
Deswegen hat es mich jetzt gewundert, dass er irgendwie jetzt da in deiner Aufzählung nicht vorgekommen ist.
Das war eine konkrete Frage nach Markus Schopp, oder?
Aber er hat gesagt, 3 Persönlichkeiten sind so, dafür verantwortlich, okay, dass Hartberg heute dort ist. Da hörst nicht du nicht aufpassen. Zu?
Ja, aber ich habe von der Etablierung in der Bundesliga gehört.
Okay. Ja, aber ohne Christian Ilzer wäre sie nicht in der Bundesliga gewesen.
Das steht auch außer Frage. Und ich habe ein äußerst enges und ein gutes Verhältnis zum Chris gehabt oder nur immer. Also wir haben jetzt kurz vorm Hartberg-Sturmspiel auch kurz miteinander geschrieben und er weiß, dass ich ihn sehr wertschätze und das war es aber selber, glaube ich, auch. Und der springende Punkt ist ganz einfach wieder das, was wir vorher geredet haben. Ich meine, der Chris hat es geschafft, aus einer individuellen Mannschaft, die von den Fähigkeiten her nicht die besten waren, das mit Abstand beste Team zu kreieren.
Das heißt, man hat damals schon gemerkt, ja, da ist eine große Karriere möglich.
Ja. Und das definitiv und er hat es wirklich geschafft, dass wir wirklich, also zu 100% waren wir die beste Mannschaft. Mit Abstand die beste Mannschaft, sonst wäre das alles nicht möglich geworden. Und da sind wir wieder beim Punkt, dass man, ich glaube, mit dieser Geschlossenheit, mit diesem Charakter, mit dem, was der Trainer vorlebt, auch vielleicht einige andere Defizite, die wo andere besser sind, dann eben übertrumpft. Und ja, ich meine, wir brauchen jetzt nicht über den Christian Ilzer reden, glaube ich. Schauen wir noch, was er jetzt mit Sturm aufführt. Ich meine, das ist ja Chapeau. Und ja, aber ich wünsche einfach nur das Beste, dass er weiter seinen Weg geht. Und da mache ich mir genauso wenig Sorgen wie beim Schoppi, dass er seinen Weg gehen wird.
Ja, der hat bei uns gesagt, er will, er hat eine Vision, er will den nächsten Schritt machen und wieder eine Mannschaft weiterentwickeln, glaube ich, sowas ungefähr. Kann sich nicht mehr erinnern.
Ist das jetzt ein Quiz, oder? Wäre jetzt geprüft, ob ich alle unsere Podcasts noch in Erinnerung habe.
Kann man nicht alles merken. Ich kann mich erinnern, er hat damals gesagt, nein, also eine Rückkehr nach Hartberg.
Also Shop meinst du
ja
jetzt?
Ja.
Ich dachte, das ist
ja. Also ich
war jetzt aber beim Chris, muss ich ehrlich sagen.
Entschuldigung, nein, ich bin schon wieder einen Schritt weiter. Typisch. Entschuldigung.
Ja, Markus Schopp konnte sich damals nicht vorstellen, nach Hartberg zurückzugehen. Und es wird ja jetzt irgendwie allgemein, der Tenor ist ja großartig. Ich verstehe schon, dass das großartig für Hartberg ist, dass Markus Schopp jetzt wieder da ist. Also aus seiner Sicht, ob das für ihn das Richtige ist, wage ich zu bezweifeln.
Ja, wir werden es in ein paar Jahren erfahren, wie es dann wirklich war. Aber ich meine, was dann im Endeffekt seine Beweggründe waren, dass es doch nochmal gemacht hat, die weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich kenne den Schoppi sehr gut und auch bezüglich Visionen. Und er ist auch sehr daran interessiert, den Verein weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das immer ein großes Anliegen auch war und ist, warum er auch wieder zurück ist.
Er kennt gut, heutzutage wollen alle Menschen immer alles weiterentwickeln.
Ja, natürlich, das stimmt. Aber die Frage ist, okay, da, also von meiner persönlichen Wahrnehmung, der Schoppi könnte da in der Bundesliga, also in der deutschen Bundesliga trainieren. Das war halt für mich kein Thema.
Aber wenn du ihn schon so gut kennst, ja. Wenn ich mich jetzt in Markus Schopp hineinversetze und ich seinen Karriereweg sehe, dann war er eben in Hartberg, hatte dort großartigen Erfolg, ist nach Barnsley gewechselt, hatte dort keinen Erfolg, ist wieder zurück, war jetzt ein Jahr, mehr als ein Jahr ohne Club und jetzt geht er wieder in die oststeirische Provinz, weil er vielleicht nur dort funktioniert?
Na, das glaube ich nicht, aber ich glaube, du musst halt auch... Ach, sehr was. Heute ist er schäbissig unterwegs.
Ja,
weiß
auch nicht. Nein, ja, provoziert, ist kein Kaffeegrenze. Das ist kein Quiz und kein Kaffeegrenze.
Jetzt ist es wieder ungut, gell? Okay. Nein, aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was genau die Beweggründe waren. Also ich telefoniere jetzt nicht jede Woche mit ihm oder habe jede Woche mit ihm telefoniert, aber man muss halt auch den Trainermarkt einmal, glaube ich, ins Auge fassen. Ich glaube, in Österreich ist es brutal schwierig, bei den sogenannten großen Vereinen Trainer zu werden. Und was ich auch beim Markus einfach glaube oder auch weiß, er hat ganz klar seine Vorstellungen. Und ich glaube, wenn er diese Vorstellungen, wenn er merkt, okay, das lässt sich nicht mit der Philosophie vom Club oder mit was auch immer unter den Hut bringen, dann macht er das auch nicht, weil er eben seinen Weg gehen will und was eine Riesenstärke von ihm ist. Und ich glaube, diese Möglichkeit, die hat er zu 100% in Hartberg. Ich weiß es nicht, wie es bei Rapid wäre, wenn er dort Trainer wäre. Man weiß es nicht. Könnte er sich dort so entfalten, wie er es in Hartberg will? Kann er dort seine Visionen einbringen? Man weiß es nicht, aber ich weiß jetzt nicht, was seine Beweggründe dafür waren. Ich bin trotzdem aber froh, dass er wieder in Hartberg ist.
Also wenn du ihn dann nächste Woche siehst oder ab nächster Woche, fragst du bitte, was seine Beweggründe waren.
Ich mache eine Sprachnotiz und zitiere ihn, okay?
Ja, hoffentlich habt ihr die gleichen Visionen.
Ja, das war halt schön, gell?
Ja, vor allem, wenn sie da an einem Verhandlungstisch sitzt.
Zwei Visionäre auf einen Schlag.
Wow, ich bin schon gespannt, was aus der oststeirischen Provinz aus diesem Club was wird.
Na, machen wir es hart bei Claire Wöltstadt.
Na, Wahnsinn. Der Eisenstädter, Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung. Er ist jetzt auch Eisenstädter.
Ja, okay, Entschuldigung. Ja?
Wieso eigentlich Eisenstadt? Was gefällt dir an Eisenstadt?
Ja, Eisenstadt aus dem Grund einmal, dass es ganz einfach super liegt. Es ist Nord zu Wien, wo meine Familie, der Großteil meiner Freunde ist.
In 55 Minuten zu einem Hartberg?
Das stimmt, ja. Du bist gleich in Hartberg, du bist ja im Burgenland eigentlich fast überall, glaube ich, schnell. Und ich habe auch das mit meiner Freundin besprochen, ich brauche jetzt diesen Wiener Stress, brauche ich nicht die ganze Woche, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich mal dann Aufregung will, fahre ich mal die 35 Minuten rein und bin dann einen Tag in Wien. Dann ist es aber auch wieder schön, wenn du dann ruhig daheim bist, wenn du ein bisschen spazieren gehen kannst. Vielleicht ein kurzes Glas Wein. Aber das hat sich bei mir einfach geändert. Das ist für mich mehr Lebensqualität. Früher, ich habe 25 Jahre lang in Wien gelebt und ich war, glaube ich, jeden zweiten Tag auf der Kärntner Straße, auf der Marienhöfer und dann im Ersten drin und überall. Aber das brauche ich ganz einfach nicht mehr und da haben sie einfach die Prioritäten verschoben.
Das ist eine Alterserscheinung.
Ja, mit 32 ist die Pension ja, nicht mehr weit.
Ja, du kannst nur durchschnaufen.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, in Eisenstadt geht es meistens gemächlich zu. Also du wirst keinen großen Stress haben.
Ja, sehr schön. Das zweite war ja gewesen Oberwart, aber da ist die Sissi schon.
Da kann ja, ich glaub, geht's noch gemächlicher zu.
Stop. Wir fahren um nach Hartberg feiern. Nein. Okay, ruhiges Leben am Land.
In einer Kleinstadt, nennen wir es Kleinstadt.
In der kleinsten Großstadt der Welt.
Ja.
So lautet der Slogan.
Ich weiß.
Ja, René, dann wünschen wir dir alles Gute für alles, was dann noch kommen mag, im Fußball oder sonst wo.
Ja, wir sind gespannt, wo es hingeht.
Ich auch, unheimlich. Wie ein Gummiringel.
Halt uns auf dem Laufenden.
Ja, bitte.
Ja, alles definitiv. Gute. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön, danke
alles
für deine Einladung.
René.
Danke.
Podcast-Werkstatt.